Danach fuhr Jesus an das andere Ufer des See Genezareth, den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm dorthin, weil sie die Wunder gesehen hatten, mit denen er Kranke heilte. Zusammen mit seinen Jüngern ging Jesus auf einen Berg und dort setzten sie sich. Das jüdische Passafest stand kurz bevor. Als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Darauf wandte er sich an Philippus. Wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute, denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte: Wir müssen über 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein wenig Brot kaufen wollten. Da sagte ein anderer von seinen Jüngern zu Jesus. Es war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische dabei. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jetzt forderte Jesus die Jünger auf: Sagt den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Etwa 5000 Mann ließen sich auf den Boden nieder, der dort vom dichten Gras bewachsen war. Außerdem noch viele Frauen und Kinder. Dann nahm Jesus die 5 Gerstenbrote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso machte er es mit den Fischen. Jeder bekam so viel, wie er wollte. Als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Das taten sie und füllten noch 12 Körbe mit den Resten. So viel war von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben.
Der entscheidende Moment, wenn man überlegt, ob man dem Prediger zuhört oder nicht. Also es wäre schön, wenn er dabei bleibt. Seit ein paar Jahren auch, aber besonders in den letzten Wochen mit der Speisung der 5 und 4.000. Und das wollte mir nicht mehr aus dem Sinn gehen. Und ich dachte, ich mache einfach mal Pause in meiner Predigtreihe über die Gemeinde, dann machen wir dann weiter in den nächsten Wochen. Aber für heute dachte ich, schiebe das gerne mal ein. Ich glaube, ich habe ein bisschen Feedback, Sven. Wenn du ein kleines bisschen leiser machen könntest, müsste es das angenehmer sein. Vielen Dank, das wäre super. Also heute einen kleinen Einschub, der mich in den letzten Wochen immer wieder stark beschäftigt hat. Wenn man nicht ganz bibelfest ist, kann man mit der Speisung der 5 und 4.000 leicht aufs Glatteis geführt werden. Und ich weiß nicht, wie es dir schon mal ging in der Frage, ob dir das mal gestellt wurde. Wie viel hat denn Jesus als eigentlich gespeist? Waren das 5 oder 4.000? Ich meine, 1.000 Unterschied ist schon eine ganze Menge. Aber tatsächlich ist es so, dass Jesus sowohl einmal 5.000 Leute gespeist hat und kurze Zeit drauf nochmal 4.000. Und wir finden diese Berichte in den Evangelien. Also der Evangelist Matthäus berichtet von beiden Speisungen. Also wenn die Frage ist, wie viele Leute hat denn Jesus gespeist, 5 oder 4.000, ist die Antwort, ja, so einfach kann es manchmal sein. Und zugegeben, es sind gar nicht 4.000 oder 5.000 Leute gewesen, denn man hat in der damaligen Zeit die Familien, die Haushalte mit den Männern gezählt und hat diese Leute angegeben. Und so ist es auch in unserem Text. Also ist davon auszugehen, dass es eben viel mehr Leute waren. Wir würden heute eher sagen, da waren Familien da gewesen oder von Haushalten würden wir sprechen. Wenn wir heute mal ein bisschen in Google nachschauen, wie viele Personen auf einen deutschen Haushalt kommen, dann sind das 2. Aber zu der damaligen Zeit waren das ganz sicher mehr, mindestens 4 Personen, die auf so einen Haushalt kamen, kinderreiche Familien, das war üblich in der damaligen Zeit. Also wir haben es da schon mit einer anständigen großen Zahl von Leuten zu tun, die Jesus eben mal zum Essen einlädt und seine Jünger mit hineinnimmt in eine unwahrscheinlich schwierige, eine unglaublich überfordernde Situation. Man könnte auch sagen, Jesus hat seine Jünger in ein enormes Lernfeld hineingeführt. Denn darum ging es ihm ja bei dieser ganzen Angelegenheit. Wenn man die Berichte in Matthäus, Markus und Lukas, den synoptischen 3 Evangelien liest, die also sehr ähnlich vom Aufbau sind, wo man viele Stellen vergleichen kann, dann wüssten wir gar nicht, wo denn die Fische und die Brote herkommen. Das wird einfach so erwähnt, dass da plötzlich Fische und Brote sind, die Jünger kommen damit her. Aber Johannes, der Evangelist, der das vierte Evangelium geschrieben hat, der gar ganz nah an Jesus dran war, lässt uns, dich und mich heute Morgen sozusagen in die Karten der Jünger hineinschauen. Und wir stellen fest, die Jünger hatten gar keine Fische und Brote, die hatten sie von einem kleinen Jungen. Wo immer der herkam, da kommt ein Junge, und so wird es berichtet hier, wie es der Heinrich gelesen hat im Johannesevangelium, der diese paar Fische und paar Brote dabei hatte. Und sie zogen ihn zu Jesus, um zu sagen, also mehr haben wir nicht. Aber gehen wir noch ein Stückchen zurück, denn das passiert ja auch in dem Evangelium, bevor es zu diesen Broten kommt. Bei der ersten Hochrechnung der Einkaufstour beim Bäcker kommt Philippus zum Ergebnis, das braucht mindestens 200 Denare oder besser übersetzt, da reichen keine 200 Denare, um das zu kaufen an Brot, um die Menschen zu versorgen, sodass man sagen kann, jetzt haben wir die zum Mittagessen oder zum Essen eingeladen. Und 200 Denare, das entspricht in etwa, sehr schwierig aus der damaligen Zeit nach heute zu übertragen, das entspricht 8 Monatsgehältern. Jetzt kann jeder mal für sich berechnen, was sein Monatsgehalt ist. In Deutschland, habe ich gerade gelesen, ist der Durchschnittsmittel, glaube ich, bei 3,2 oder 3,3 Monatsgehalt. Dann hat man so mal eine Größenordnung und kann überschlagen, um was es da geht. Aber ich meine, wir brauchen gar nicht groß hin und her zu rechnen angesichts dieser unglaublich großen Mengen von Leute, wie viel es denn am Ende wirklich kosten würde. Eins ist klar, das ist einfach nicht zu decken und nicht zu schaffen gewesen. Eine nicht aufzubringende Summe würde herauskommen. Und das war natürlich die totale Überforderung damals für die Jünger. Und was macht man in seiner Verzweiflung angesichts einer Herausforderung, einer Ausgabe, die man tätigen muss, die man bei Weitem nicht decken kann? Man guckt, was hat man überhaupt, um der Sache irgendwie zu begegnen. Und das ist genau die Situation, in der wir hier drinstehen. Da kriegt man irgendwoher ein paar Fische und Brote und sagt also, ich weiß, da ist unglaublich viel Anforderung, aber das hätten wir. Versuchen wir es mal auf unsere Situation anzuwenden, auch wenn die schon ein bisschen her ist. Die Gemeinde hat ja vor 10 Jahren dieses Gebäude hier gebaut. Und wenn einem so die Summen für solchen Neubau mit Grundstückserwerb um die Ohren fliegen, dann kann man als Gemeinde schon leicht in Panik geraten. Die war damals nicht mal so groß, wie sie heute ist, ja. Und die Leute haben das gewagt. Und dann kommt man schnell in so eine Verzweiflungssituation und denkt, wie soll man das überhaupt schaffen und stemmen? Das ist ja unmöglich. Und wenn wir jetzt die Situation vergleichen, dann wäre so, wenn die paar Häuslebauer, die wir hier unter uns haben, also Lothar oder wer immer, schnell nach Hause gehen und gucken, wie viele Steine sie noch vom Bauen übrig haben, die herbringen und sagen, also das haben wir. Ungefähr das wäre vergleichbar für die Situation, wenn jeder ein bisschen rumkramt, noch einen Farbeimer hat vielleicht der Andreas zu Hause und dann sagt, also Gemeindehaus 2 Millionen, was immer das hier gekostet hat, das hätten wir. Und so standen Jünger da, ein paar Fische, ein paar Brote, eine unglaubliche Herausforderung dem gegenüber. Und was jetzt? Eben, und weil sie es nicht mal selbst haben, also nicht Lothars Steine und Andreas Farbeimer, sie haben selbst nichts, kriegen sie irgendwo den jungen Kerl her, schleppen ihn mit und er ist bereit, das zu geben und zu investieren. Daher kommen die Fische und die Brote, nicht mal von den Jüngern. Und ich möchte Sie heute Morgen mit mir ein bisschen hineinnehmen in die Situation, wie es dem Jungen wohl gegangen ist, obwohl wir darüber nichts lesen und wie er wohl hätte zurecht reagieren können. Wir haben hier öfters mal gemeinsames Mittagessen. Das ist eine relativ überschaubare Gruppe hier, da sind so 60, 80 Leute. Stell dir vor, ich komme nächste Woche zu dir nach Hause und sage mal, ich gucke mal bei dir in Vorratskammer, wir haben bald wieder Gästegottesdienst, ich gucke mal, was du hast, das nehme ich mit und damit laden wir die Gäste ein. Was würdest du sagen, oder? Also bei manchen Vorratskammern wird es nicht mal reichen, oder? Für so ein, genau, ne? Wäre nicht genug zu Hause für 70, 80 Leute. Bei ein paar anderen denke ich, da könnten wir auch 2 machen. Aber ja, 70, 80 Leute ist ja kein Vergleich. Aber du würdest doch zu Recht sagen, Mensch, Heiko, das brauche doch ich zum Essen. Das habe ich doch hier gehortet, damit wir durch den Winter kommen und damit wir günstige Sachen haben und durchkommen. Jetzt kommt der Pastor und will einfach die ganzen Vorräte mitnehmen. Aber so ging es dem Jungen. Der hatte das ja, ich weiß nicht, wie alt er war, vielleicht von seiner Mama mitgekriegt, damit er, wenn er unterwegs ist, was zu essen hat und wie er gut zu Hause ankommt. Oder hat er selbst dran gedacht, weil er schon alt genug war und vorgesorgt hat. Und jetzt kommen da ein paar Jünger und sagen, also wir haben hier die paar Fische und Brote. Würdest du nicht auch sagen, oder hätte er nicht das Recht gehabt zu sagen, kleinen Moment mal, also ich bin schon bereit abzugeben, ich bin großzügig, ich gebe da drei Brote ab und einen Fisch, aber den Rest brauche ich für mich, ich muss ja durchkommen. Aber die Begebenheit erzählt uns, dass dieser Junge alles bereit ist zu geben. Seine ganze Sicherheit aufgibt, um Jesus zu geben, was nicht langen wird, um dieser Herausforderung, die Jesus da kreiert hat, zu begegnen. Aber er ist bereit, alles zu geben, rückhaltlos, ohne Wenn und Aber und ohne Bedingungen. Und genau darum geht es mir heute Morgen. Mir geht es um das ganz normale Christenleben. Und ich glaube, es ist schön, dass wir uns heute Morgen mit so einer großen Aufgabe beschäftigen, die wir gerade nicht haben. Denn dann könnte es schnell nach Fundraising aussehen für ein großes Projekt. Nein, das ist es nicht. Es ist heute Morgen Fundraising für das größte Projekt, für dein Leben mit Jesus. Denn mit weniger als mit allem wird es nicht gehen in dem Leben mit Jesus. Und das macht Jesus nicht nur in dieser Begebenheit klar, sondern durch die ganze Bibel hindurch. Und das werden wir miteinander anschauen. Und deswegen habe ich heute Morgen nur diesen einen Punkt, weil er so wichtig ist. Nur alles ist genug. Nur alles ist genug. Wir sehen also, nicht mal die Jünger hatten das, aber sie hatten jemanden, der bereit war, alles Jesus zu geben. Also nicht mal sie selbst sind die Quelle, um dieser Herausforderung zu begegnen, sondern sie müssen jemanden beischleppen, der ein bisschen was dabei hat. Und in den letzten Jahren, wenn ich über diese Begebenheiten nachgedacht habe, auch über die Berichterstattung hier im Johannesevangelium, sind wir immer eine Reihe von Fragen gekommen, die mich bis heute beschäftigen. Und ich will die mit euch, mit Ihnen mal teilen, was mich so bewegt hat, wenn ich über diese Speisung der vielen Leute nachdenke. Keiner ist vorbereitet. Stell dir vor, wir würden heute Morgen entscheiden, wir laden Fulda Galerie ein zum Essen hier nach dem Gottesdienst. Und die würden doch alle kommen. Ja? Das hätte vielleicht in etwa mal eine Größenordnung, um zu verstehen, worum es hier geht. Aber ich habe mich gefragt, wenn die Jünger mit dem Jungen kommen, mit diesen fünf Fischen und den zwei Broten, mit den fünf Broten und den zwei Fischen, kann man immer durcheinander kommen. Hatten die denn wirklich nichts dabei? Das beschäftigt mich die ganze Zeit. Weißt du, wenn du unterwegs bist, wenn du im Reisedienst bist, ich war viele Jahre im Reisedienst, der sah zugegebenermaßen anders aus als der Jünger damals, ja. Aber dann bist du doch gerüstet. Dann hast du Geld dabei, um tanken gehen zu können. Dann denkst du auch, unterwegs was essen zu kaufen. Wenn du deine Kinder heute zu irgendeiner Veranstaltung schickst, die über Mittag geht, dann gibst du denen was mit. Du gibst ihnen Pausenbrote für die Schule morgens mit. Da hat der Junge seine Sachen wahrscheinlich her. Aber hatten die Jünger wirklich nichts dabei? Das beschäftigt mich, seitdem ich diese Berichte lese. Aber die Jünger hatten noch ein Problem dabei. Das wird ganz nebenbei in den Text, den wir heute Morgen gehört haben, berichtet. Denn im Johannesevangelium wird ja bewusst berichtet, dass das Passafest gerade vor ihnen steht. Das ist das große Fest gewesen, das Fest Nummer 1, wo man sozusagen alles springen lässt, um ein großes Fest zu feiern, in dem es keinen Mangel geben soll. Da spart man auf Monate hin, um das auszurichten. So Jahresfeste haben wir nicht. Vielleicht Weihnachten bei uns. Da bauen wir auch schon lange im Voraus dahin, geben Geld aus für Geschenke, dass wir alles haben, gucken, dass wir genug zu essen haben. Manchmal können wir den Eindruck haben, nach Weihnachten geht die Welt unter, wenn die Leute einkaufen. Ne? Die scheinen nicht für Feiertage einzukaufen, sondern für 2 Jahre. Das ist so das Gefühl. Also vielleicht ist das ein bisschen vergleichbar. Und doch glaube ich, dass es nicht an dieses Passafest rankommt, das übrigens nicht 2 Tage gefeiert wurde, sondern mindestens eine ganze Woche, je nachdem, wie man es angesetzt hatte. Und das steckte den Jüngern natürlich auch in den Knochen. Jetzt lädt ihr Herr, Jesus, so viele Leute ein, Und dann kommt das Passafest. Ja? Also selbst wenn sie Mittel gehabt hätten, standen sie in diesem Zwiespalt. Was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Geben wir das jetzt hierfür aus, das wird sowieso nicht reichen? Oder da haben wir so sauer dran gespart, behalten wir das, um das Passafest auszurichten? Das kommt ja erst noch. Ich weiß nicht, wie ihre Finanzverhältnisse waren. Ob das ein Gedanke war, aber im Evangelium wird es berichtet, dass das Passafest kurz bevorstand. Die zweite Frage, die mich über all die Jahre beschäftigt hat mit diesen Berichten, ist, hatten die Leute denn selbst nichts dabei? Sind die einfach losgerannt, Jesus hinterher, völlig kopflos, hier in Fulda gestartet und in Schwichtern angekommen, festgestellt, oh, wir haben vergessen, was mitzunehmen. Ist das der damaligen Zeit gerecht oder hatten die Leute nicht was mit dabei? Wäre nicht die Möglichkeit gewesen zu sagen, komm, wir legen alle zusammen und dann wird es schon reichen, so wie wir es sonntags von Zeit zu Zeit hier beim Gästegottesdienst machen. Übrigens, keine Angst, ich komme nicht vorbei nächste Woche, um in deine Speisekammer zu gucken. Unsere Gästegottesdienste, wenn wir hier Leute zum Essen einladen, wenn wir gemeinsam essen, laufen so ab, dass jeder was mitbringt. Hoffentlich jeder ein bisschen mehr, als er selbst braucht und dann wird es schon für alle reichen. Also wäre das nicht die Option gewesen, wenn es darum ginge, die Leute zum Essen einzuladen, auf ihre Ressourcen zurückzugreifen, dass jeder ein bisschen beiträgt für das, was Jesus, wozu Jesus gerade eingeladen hat, wie wir es auch machen. Und das Dritte, was mich nicht loslässt, ist, warum musste Jesus überhaupt die Leute einladen? Also stell dir vor, der hätte gelehrt und die Leute ziehen lassen und da wäre kein Problem gewesen. Aber er lädt die Leute zum Essen ein. Er will sie versorgen. Und das ist genau der springende Punkt. Und das begegnet uns auch in dem Text, dass Jesus nicht die Leute einlädt in erster Linie, um sie zu versorgen. Das will er auch in Todes. Gastfreundschaft hat einen ganz hohen Stellenwert in der damaligen Zeit und in dem Leben als Christen mit unserem Herrn Jesus Christus. Gastfreundschaft hat einen ganz hohen Stellenwert. Und der soll gelebt werden. Vielleicht noch eine Sache, die mir kam. Ich dachte, also die Möglichkeit der Versorgung wäre doch für Jesus, der doch Gott ist, ganz uneingeschränkt, ganz einfach gewesen. Gott hat im Alten Testament Manna, Brot vom Himmel fallen lassen und hat sein Volk auf dieser Wüstenwanderung, auf dieser Fluchtzeit versorgt. Der gleiche Gott, das wäre ihm ein leichtes gewesen, das auf den Weg zu bringen. Ja? Da gab es sogar mal Wachteln, weil die Leute alle gemotert haben, dass es nur Brot gab zur Abwechslung. Es gibt einen relativ einfachen Weg, wie man genügend Fische zu den Leuten bringt, auf dem nächsten Bild, das ich mitgebracht habe. Wenn man einen Taifun hat, der über einem See oder einem Meer hochgeht und dort ein Fischwarm ist, dann regnet es Fische. Das ist ein Bild aus Taiwan, ja, da hat es mal Fische geregnet, weil ein Taifun nicht übers Land zog und Kühe und was mitriss. Also Kühe regnen schlecht, gell? Aber es gibt's auch. Da hat es Fische geregnet. Also ihr merkt, der See war ja nicht weit, ne? Das Galiläische Meer. Jesus hätte eine kleine Sache machen, ein bisschen, er ist doch der Herr der Wellen und der Winde und der hätte doch das locker machen können und es hätte Fischarmos gegeben für alle. Aber das war nicht Jesu Ausrichtung. Es ging ihm um etwas anderes. Und das steht in Johannes 6, die Verse 5 bis 6. Als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Das habe ich zum Mitlesen, wenn ihr weiterschalten würdet. Das wäre super, Lars. Vielen Dank. Zwei Folien. Genau, zwei kann ich hier sehen. Genau, ist nicht da. Dann lese ich, so lang ist der Text nicht. Also Johannes 6, 5 bis 6. Als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Darauf wandte er sich an Philippus. Wo können wir für all diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute, denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Das ist die Situation, in der wir sind. Das ist die Situation, in der du mit Jesus bist. Ich vermute, keiner hat von euch so eine Aufgabe je gehabt, 4.000, 5.000 Leute zum Essen einzuladen. Und vielleicht wird dich das nie treffen. Aber ich wette, dass viele von uns heute hier sind, die vor unlösbaren Situationen stehen und keine Ahnung haben, wie sie das lösen sollen, wie das funktionieren sollen. Und wenn du anfängst, diese Kleinigkeiten, das klein bisschen, was du in deinem Leben hast, zusammenzukratzen oder das, was vielleicht jemand anderes hat und Jesus bringst, dann merkst du schon, das wird niemals langen, um dieses Problem zu lösen. Übrigens, Jesus hat dieses Problem ja generiert. Hätte er nicht müssen, oder? Hat er gemacht, um seine Jünger in ihrem Vertrauen auf ihn weiterzubringen. Jetzt bin ich schon so lang im Dienst für Jesus, fast 30 Jahre. Und oft habe ich den Eindruck, die Probleme, mit denen ich zu tun habe, haben nicht in erster Linie das Ziel, dass sie gelöst werden. Das auch, aber es ist meistens zweitrangig. Sie haben die Zielsetzung, dass mein Vertrauen in Jesus größer wird. Würdest du bitte mal diesen einen Moment jetzt nehmen und dieses Problem, wo ich bin sicher, einige von euch haben so ein Ding vor sich stehen. Andere grübeln ein bisschen und sagen, was meint denn muss, läuft gerade alles rund. Wunderbar. Also wenn gerade alles gut läuft, gibt keine, lass dir keine anreden, schon gar nicht von mir. Aber nimm mal die Dinge, wo du sagst, das wird nie funktionieren. Und jetzt denkst du mal dieses Problem, dass es deswegen in deinem Leben ist, weil Jesus möchte, dass du ihm mehr vertraust. Du kannst es nicht lösen. Das ist unmöglich. Und du sollst es auch gar nicht lösen. Dafür ist es überhaupt nicht da, dass du es irgendwie managst. Sondern er möchte, dass du ihm mehr vertraust und erlebst, dass er mit dem bisschen, was du bringst, und das muss alles sein, es lösen wird. Kannst du mal deine Lebensherausforderungen in diesem Bereich klassifizieren und sagen, es ist dafür in mein Leben, damit ich lerne, Jesus mehr zu vertrauen. Das sieht ein Problem ganz anders aus, oder? Aber so ist es. Jesus hat Macht, alles zu tun. Und nicht alle Schwierigkeiten, die wir im Leben haben, kommen von ihm, um uns weiterzubringen. Da sind wir meistens selbst schon gut und genug in der Lage, uns Probleme einzuhandeln. Aber er ist immer der unser Vertrauen stärken will, der zeigen will, dass es sich lohnt, ihm zu vertrauen, ihm alles zu geben und dann auch zu merken, dass du über Berge springen kannst und dass alles möglich ist. Die Frage kann man zu Recht stellen, ist das die richtige Auslegung für diesen Text? Geht es bei diesem Text wirklich darum, dass einer bereit ist, ein bisschen zu geben, das für ihn alles ist? Er gibt ja alles, der Junge. Und Jesus damit die Sache löst, oder ist sie anders zu verstehen? Aber ich glaube, so ist es. Und ich glaube nicht nur wegen dieser einen Begebenheit, sondern ich möchte mit euch einen kleinen Spaziergang durchs Neue Testament machen und mit euch ein paar Stellen angucken, wo wir merken, dass Jesus immer wieder dieses eine sagt, damit es klar ist. Jesus möchte nicht dieses Add-on in deinem Leben sein, zu sagen, also ich bin erfolgreicher Geschäftsmann, toller Familienvater oder was immer und dann gibt es auch noch Jesus in meinem Leben. Jesus möchte das Zentrum deines Lebens sein, das alles in deinem Leben. Und mit weniger geht es mit Jesus nicht. Und deswegen gibt es auch in dem Leben eines Christen keinen Spaziergang. Es werden immer Herausforderungen, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Immer mit Herausforderungen wirst du zu tun haben, wo du merkst, das ist unmöglich. Das ist einfach von mir aus nicht zu schaffen. Machen wir diesen kleinen Spaziergang. Jesus sagt, und so ist es im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, 33, aufgeschrieben. Wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben aufgibt, der wird es immer bewahren. Oder Lukas 18, 22. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu dem reichen Jüngling, da geht es um einen reichen Mann. Eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz in dem Himmel haben und komm, folge mir nach. Das war ein ganz frommer Mann. Dieses Gespräch mit Jesus ging länger. Das ist dieser letzte kurze Abschnitt. Und er hat vieles Religiöses getan, Frommes getan. Aber es fehlte in seinem Leben, alles für Jesus zu geben. Und daran hing sein Herz. Und es wird berichtet, dass dieser junge, reiche Mann von Jesus wegging, weil ihm das Geld lieber war, als Jesus nachzufolgen. Oder Lukas 21, 2 bis 4. da kommt es zu einer hochpeinlichen Situation. Wir sammeln ja am Ende des Gottesdienstes, gehen hier unsere Beutel rum, keiner kriegt was mit. Zu dieser Begebenheit, in der es ist, stehen alle religiösen Führer und das ganze Volk um diese Opferdose rum und gucken, wer was einlegt. Und Jesus steht mit dabei und beobachtet das Szenario. Und dann passiert Folgendes. Er sah aber auch eine arme Witwe zwei Schärflein dort einlegen. Und er sprach, Jesus sprach, in Wahrheit sage ich euch, dass diese arme Witwe mehr eingelegt hat als alle. Denn alle diese haben von ihrem Überfluss eingelegt zu den Gaben. Diese aber hat aus ihrem Mangel heraus den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte, eingelegt. Und Johannes 12, 24, ich sage euch die Wahrheit. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Ein paar Bibelstellen, ein paar Bilder, die uns helfen sollen zu begreifen, wie die Nachfolge mit Jesus aussieht. Und mit weniger ist es nicht zu machen. Man kann Jesus cool finden, man kann begeistert von ihm reden, man kann Gebetserhörungen haben mit Jesus und ihn erleben. Aber Jesus nachzufolgen bringt die Bedingung mit sich, dass wir bereit sind, alles zu geben, unser ganzes Leben, ihn an die erste Stelle zu setzen. Heute Morgen geht es mir um eins, was mir wichtig ist. Es geht mir um euch und es geht mir auch um mich. Um uns zu sagen, uns allen zu sagen, dass es mit nur ein bisschen mit Jesus nicht geht. Mit nur einem bisschen geht es mit Jesus nicht. Jesus erwartet alles von dir. Indem wir bereit sind, ihm zu vertrauen und alles anzuvertrauen, wird er das bisschen, was wir haben, nehmen, um Großes zu vollbringen und zu tun. Ich meine, dass die Begebenheit mit der armen Witwe am besten passt zu unserem Beispiel mit der Speisung der 5000, wo der junge Kipp kommt und alles gibt. Diese Witwe hat alles gegeben. Zwei Schärflein sind etwa 1 Cent, vielleicht 2 Cent, also ein wahnsinnig geringer Betrag. Und sie gibt alles, was sie hat. Und wie die Geschichte mit der Witwe weitergeht, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie sie durch den Monat gekommen ist, ob sie noch überhaupt was zu essen hatte, wie es danach mit ihrem Leben weitergeht. Und wir wissen auch nicht, was Jesus aus diesen 2 Cent gemacht hat, die natürlich in der Menge des anderen vielen Geldes, was die Reichen aus ihrem Überfluss gegeben haben, fast versinkt und gar nicht auffällt. Haben ja auch Leute, die zählen immer das Opfer nach dem Gottesdienst, oder? Bist du nicht müde, manchmal die 32 Cent aufzuschreiben? Und dann kommen sie vielleicht gerade von einem Kind und es ist alles, was es gegeben hat. Also wie denken wir über das Wenige? Aber Jesus denkt ganz anders. Und das Interessante bei der Geschichte mit dem Jungen, wissen wir, wie es weitergeht. Der bereit war, alles zu geben, der kriegt ja auch was zu essen ab. Er erlebt, dass aus dem bisschen, was er gibt, etwas unglaublich Großes passiert. Es wird verteilt und verteilt und verteilt. Und am Ende haben alle zu essen, also auch der Junge ist versorgt. Das ist interessant, oder? Er gibt das, was er hat. Jesus. Und am Ende ist er voll versorgt. Und dann berichten uns noch diese ganzen Berichte, dass sie alle noch übrig hatten und in großen Körben einsammeln mussten, was übrig geblieben ist. Überfluss in einer großen Menge. Ich muss immer wieder an eine kleine Gemeinde im Westerwald denken, die ich vor vielen Jahren mal begleitet hatte für eine kurze Phase, aber sehr gut kenne. Und das war eine kleine Gemeinde, die auch großen Glauben hatten, aber über die Jahre doch in finanzielle Probleme gekommen sind und es einfach nicht mehr schafften, ihr Gebäude, das sie gebaut hatten, finanziell abzutragen. Sie konnten nur noch die Zinsen tilgen, aber sie konnten das Gebäude nicht mehr, keinen Abtrag mehr leisten. Und das ging über mehrere Jahre so. Und natürlich war der Wunsch, irgendwann an den Punkt zu kommen, dass man das Gebäude wieder abtragen kann. Dass man finanziell wieder in der Lage dazu war. Und jetzt kommt es natürlich zu dem Super-GAU, zu dem es kommen muss. Der damalige Pastor, älterer Mann, schon fast pensioniert, nur noch seine Frau, keine Kinder mehr auf der Lohnsteuerkarte, geht in Ruhestand. Und es kommt ein neuer Pastor. 4 Kinder, also nicht ich, wir haben 5, waren andere gewesen, 4 Kinder voll im Lohnumfang. Und jetzt musste diese Gemeinde dieses halbe Gehalt des Pastors mit abdecken, weil sie sich immer den Pastor mit einer anderen Gemeinde geteilt haben, so wie es auch hier machen. Fulda und Schwistern teilen sich einen Pastor. Und jetzt war aber dieser halbe Pastor plötzlich so viel teurer. Und natürlich ist dann der Gedanke, dann kommen wir nie mehr zum Tilgen. Und dann haben ein paar verantwortliche Leute gesagt, so machen wir nicht weiter. Das ist nicht verantwortlich vor Gott und als Christen der finanziellen Herausforderung nicht nachzukommen. Sagen wir haben ja nicht. Und sie haben die ganze Gemeinde zusammengerufen und haben ihnen die Situation geschildert, dass es jetzt mit dem Pastor noch viel teurer wird anstatt billiger. Und und haben die Gemeinde gebeten und ermutigt, doch mal zu gucken, wie viel sie in der Lage sind, mehr zu geben, damit sie nicht nur den neuen Pastor, der teurer war, finanziell abdecken, bezahlen können, sondern damit sie auch wieder in die Lage kommen, das zu tun, was sie sich eigentlich vorgenommen hatten, im Abtrag am Gebäude abzutragen. Und ich glaube, wenn ich die Geschichte erzähle, jeder weiß, wie sie weitergeht. Ja, die Gemeinde war in der Lage, das wieder anzufangen, war in der Lage, auch Projekte zu stemmen, weil Menschen bereit waren, ich würde sagen, mehr zu geben. Vielleicht waren da auch Leute drunter, die bereit waren, alles zu geben. Und das hat über viele Jahre gut funktioniert und die Gemeinde in eine gute finanzielle Position gebracht. Aber heute Morgen habe ich das nicht gepredigt. Das war nicht oder ist nicht mein Anliegen, weil es mir um Geld für die Gemeinde hier geht. Wir hoffen, dass wir in dieses Jahr um eine schwarze Null rauskommen. Nachher werde ich noch was zu den Spenden sagen, weil ich vor zwei Wochen im Gespräch gemerkt habe, dass es da ein massives Informationsdefizit gibt. Und ich glaube, das ist gut, das auszugleichen. Sondern mir geht es heute Morgen darum, ob du in deinem Leben mit Jesus wirklich bereit bist, Jesus alles zu geben. Ob du bereit bist, alles einzusetzen. Oder ob Jesus einfach nur dieses kleine Add-on in deinem Leben ist. Dieser Zusatz, den man auch haben kann, bei dem man nicht unbedingt braucht. Und dann zwangsläufig, wenn man in Lebensherausforderungen steht, nicht Jesus als Helfer hat, weil man gar nicht bereit ist, ihm zu vertrauen. Wir haben heute Morgen uns mit einer Wundergeschichte beschäftigt, die nur eine Zielsetzung hatte, dass die Jünger Jesus mehr vertrauten. Darum ging es. Und darum geht es mir heute Morgen für dein Leben. Für dein Leben hier in dieser Gemeinde, ja. Für dein Leben privat zu Hause, mit der Familie, am Arbeitsplatz, wo immer du stehst. Dass du anfängst, dieses Leben so zu führen, wie Jesus es sich gedacht hat. Dass du bereit bist, ihm alles zu geben. Und dann erlebst, wie Gott Dinge verändert, die du für unumstößlich hältst. Aber du musst bereit sein, zu sterben, wenn du wirklich Jesus nachfolgst. Und das ist das, worum es geht. Wenn wir von Neuem geboren werden, da stirbt unser altes Ego und Jesus wird Mittelpunkt unseres Lebens. Das ist das, was die Taufe auch deutlich macht. Wenn Leute untertauchen ins Wasser und wieder aus dem Wasser rauskommen, das deutlich wird, sie sind gestorben mit Christus und mit ihm wieder auferstanden. Aber ich glaube, es braucht für uns ein ganzes Leben, bis wir das richtig verstehen, was es bedeutet, dass ich mit Christus gestorben und mit ihm wieder auferstanden bin. Lebst du dieses Leben, wo du Jesus in allen Dingen, die dein Leben betreffen, fragst, Herr, was soll ich tun? Also das war in meinem Leben, nachdem ich so 4, 5 Jahre Christ war, das war so dieser zweite Moment, der mein Leben völlig auf den Kopf gestellt hatte. Ich hatte Jesus mein Leben aufgenommen, lebte mit ihm ein paar Jahre und habe dann in einem Zeitraum von einem halben Jahr das Neue Testament durchgelesen und plötzlich begriffen, dass Jesus alles möchte. Alles. Dass ich mit ihm klären soll, was ich beruflich mache. Dass ich mit Jesus klären soll, wen ich heiraten soll. Guck, was rausgekommen ist. Gut, oder? Es lohnt sich, auf Jesus zu vertrauen, ja? Dass ich mit Jesus kläre, wofür ich mein Geld einsetze. Also wenn meine Frau mich morgens Brötchen holen schickt, dann frage ich nicht, Herr Jesus, wie viel soll ich kaufen? So, dann zählen wir durch, was wir brauchen, dann gehe ich Brötchen kaufen. Aber weißt du, ganz grundsätzlich fragen wir Jesus, wofür und wie sollen wir unser Geld einsetzen? Wo sollen wir dir dienen? Was möchtest du, dass wir tun? Wie sollen wir mit unseren Kindern umgehen? Da sitzen gerade zwei Exemplare heute Morgen hier. Ne? Fragen wir uns als Eltern. Na, diese Sarina ist aus der Pubertät gerade raus. Elias startet rein. Also, ne, das ist herausfordernd. Ich weiß, die Eltern sind im schwierigen Alter, ne? Genau. Also, wie gehen wir mit unseren Kindern um? Wie machen wir das, was uns da begegnet? Und ich möchte dich einladen, heute Morgen Jesus ganz zu vertrauen. Weißt du, ihm alles zu geben. Nicht nur, wenn es um dein Portemonnaie geht. Nein, gar nicht. Sondern gerade die Dinge, wo du meinst, das muss ich doch selbst lösen. Die Probleme am Arbeitsplatz. Oder in der Familie, in der Ehe, wenn es nicht läuft. Was immer es ist, in der Erziehung. Dass du bereit bist, Jesus alles zu bringen. Alles an dein Potenzial, aber auch alles, was dein Leben betrifft. Und er das Recht hat, dein Leben zu führen und zu leiten. Und dann wirst du Wunder erleben. Wie immer sie aussehen. Aber Gott wird dich weiterbringen. Vertraue Jesus, es lohnt sich. Und erwarte darauf, dass du alles gibst. Und dazu will ich dich heute einladen. Dass du mit Jesus besprichst und dazu betest. Und sagst, Herr, wo fehlt in meinem Leben noch das alles? Wo ist es aus meinem Überfluss gegeben? Oder wo halte ich Dinge zurück, weil ich sie dir gar nicht geben will? Das will ich allein klar machen. Mann, was habe ich gebraucht, bis ich bereit war, meine Karriere, mein Erfolgsdenken aufzugeben, zu sagen, okay, Herr, also was immer kommt, du sollst mir sagen, wo es lang geht. Und ich bin so dankbar, Pastor zu sein. Das ist nicht der einfachste Job, aber es ist großartig. Ich bin am richtigen Platz von Gott und dafür bin ich dankbar. Aber es hat mich echt alles gekostet, mein Studium aufzugeben, meine ganze Berufsausbildung, meine ganze Berufserfahrung. Einfach nichts mehr kann ich heute gebrauchen von dem, was ich damals gemacht habe. Also nur ein bisschen. Alles aufzugeben für Jesus. Gib alles Jesus. Darum geht es. Nur alles ist genug. Und dann macht Jesus, dass es reicht und noch so viel mehr. Dass nicht nur du weiterkommst, sondern dass du auch ein Segen für Menschen bist. Lass mich das noch zum Schluss sagen. Der Bereich Seelsorge, der ja zu meinem Dienstbereich gehört, besteht zu 70% aus Eheseelsorge, weil es nicht läuft in Beziehungen. Und weißt du, wenn ich mit Leuten rede, und ich hoffe, dass ich dann immer dran denke, das zu tun, aber meistens denke ich dran und versuche das zu sagen, ihnen klarzumachen, dass es nicht nur darum geht, dass sie miteinander klarkommen und ein schönes Eheleben zu haben, sondern dass sie mit ihrem Problem bei Jesus Hilfe erfahren, um anderen auch ein Segen zu sein, um anderen Ehen, die in Krisen sind, zu helfen und darauf zu vertrauen, dass es Jesus gut machen kann. Aber viele gucken nur ihre Ehe an, gucken nur auf ihr Problem, das so unlösbar ist. Aber wir müssen es weiterdenken. Es geht um viel mehr als nur um uns. Und ich wünsche dir, dass du bereit bist, alles zu geben, damit auch andere gesegnet werden und durch dich versorgt werden. Wie mit dem Bub, mit seinen 5 Broten und den 2 Fischen, der so vielen Menschen Speise gegeben hat, weil Jesus so viel mehr daraus gemacht hat. Darum geht es. Amen. Wollen miteinander singen, noch ein Lied, und dann möchte ich noch ein paar kurze Dinge zu unserer Sammlung sagen, die wir sonntags immer haben.